Datenschützer warnen vor neuem Facebook-Profil. Hier, also Facebook will seinen 800 Millionen Usern noch mehr persönliche Daten abbringen. Das ist mir zum Beispiel wurscht. Weil mir ist auch wurscht, ob Google mein Haus fotografiert. Weil bevor die da waren, war schon 20 Paparazzis mit dem Hubschrauber drüber weg und es war schon in 30 Zeitungen.
Thomas Gottschalk in seiner vierten Ausgabe von Gottschalk Live am letzten Donnerstag im Ersten. Diese lockere Ansicht zum Datenschutz teilen politisch Verantwortliche in der EU nicht, wie in dieser Woche in München bei der DLD deutlich wurde. DLD, Digital Life Design. Unter dieser Überschrift treffen sich in der bayerischen Landeshauptstadt alljährlich Ende Januar die wichtigsten Internetunternehmer und Shootingstars der Branche, um über die digitale Zukunft zu diskutieren. In diesem Jahr zum achten Mal schon. Über 800 Teilnehmer kamen, darunter führende Köpfe von Amazon, Dropbox, Twitter, Soundcloud, Huffington Post, Wikipedia und auch Facebook. Wohin entwickelt sich das Internet? Welche Trends sind erkennbar? Und wie transformiert das Netz Märkte, Kultur und Gesellschaft? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens. Vera Linz berichtet.
All you need is data. Alles, was man braucht, sind Daten. Diese Frage stand als Motto über der diesjährigen DLD. Daten sind das Öl der Internetwirtschaft. Wer am meisten davon hat und wer sie so verarbeitet, dass andere davon profitieren können, hat im Netz die Nase vorn. Deshalb sind Daten ein begehrtes Gut. Sie bedürfen aber auch des Schutzes, meint unter anderem die EU-Kommission. Um den Datenschutz zu verbessern, hat EU-Kommissarin Viviane Reding eine einheitliche EU-Datenschutzverordnung erarbeitet und in München vorgestellt. Ich habe sie als erstes gefragt, welche Philosophie hinter ihrem Ansatz steckt.
Der Ansatz ganz einfach. Wir sind ein gemeinsamer Binnenmarkt mit 500 Millionen Menschen. Die haben Rechte. Und zwar sollen diese Rechte nicht zerstückelt werden, gute Rechte in Deutschland, weniger gute Rechte für den Bürger in einem anderen EU-Staat. Und wir sind eine große Möglichkeit für die Unternehmen. Aber die Unternehmen haben große Schwierigkeiten, diese Möglichkeit zu nutzen. Eben weil es in den verschiedenen Staaten verschiedene Regeln gibt, die verschiedenmäßig angewandt werden. Also ein großes Puzzle, eine Zerstückelung, eine Fragmentierung, die schrecklich teuer kostet. Die Fragmentierung kostet unsere Wirtschaft 2,9 Milliarden Euro im Jahr. Das ist weggeworfenes Geld. In Zukunft wird es eine Regel geben für 27 Staaten mit verstärkten Rechten für die Unternehmen, mit verstärkten Rechten für die Bürger, mit Rechtssicherheit für alle und einer einheitlichen in die Praxis Übertragung der Aufsicht.
Mit Blick auf den Bürger ist ja das Stichwort Privacy by Design. Was genau bedeutet das? Wie soll das aussehen?
Wir wollen ja nicht in Zukunft immer wieder alles analysieren müssen, ob die Produkte, die verkauft werden oder die Services, die verkauft werden, ob die dann den Standards entsprechen. Sondern die Standards, das heißt ein großer Datenschutz, soll schon ingebaut werden in diese Produkte und in diese Services, ehe sie verkauft werden. Das ist Privacy by Design. Also man baut das hinein, ehe man es auf den Markt bringt. Das wäre eine große Lösung von vielen Problemen.
Darin enthalten sein soll auch die Möglichkeit für den Nutzer, dass seine Daten wieder gelöscht werden können, dass er sie zurücknehmen kann. Sie nennen das Recht, vergessen zu werden. Wie soll das praktisch funktionieren? Denn die Daten, die kursieren ja quasi weltweit durchs ganze Netz.
Hier muss mehreres geschehen. Zuerst einmal klare Regeln zur Absicherung von jungen Menschen, dass deren Profile nicht publik gemacht werden können. Erwachsene sollen dann selbst entscheiden, was mit ihren Profilen geschieht. Wenn die freigeben wollen, dann ist das ja ihre freie Entscheidung. Nur sollen die transparent informiert sein, wer gebraucht diese Daten? Wohin werden die weitergeleitet? Will ich das? Wenn ich das will, gut. Wenn ich das nicht will, dann muss ich das stoppen können. Will der Einzelne seine Daten von einem Betreiber auf den anderen übergeben, so wie das ja heute schon im Telefoniebereich möglich ist, das soll auch im Internetbereich dann geschehen, soll das möglich sein? Und will er seine Daten wieder zurückhaben, soll das auch möglich sein.
Welche Rolle können aber europäische Datenschutzbestimmungen spielen angesichts der Dominanz nordamerikanischer Firmen im Internet? Stichwort Facebook oder auch andere Beispiele.
Die großen Unternehmen brauchen den reichsten Markt der Welt, um Einkommen zu erwirtschaften. Europas Binnenmarkt mit seinen 500 Millionen potenziellen Kunden ist eine Goldgrube. Wer diese Goldgrube gebrauchen will, muss sich auch an die Regeln halten, die auf unserem Kontinent nun mal gelten. Das ist das Prinzip.
Wie wollen Sie das durchsetzen, auch gegenüber Player wie Facebook zum Beispiel? Gerade da gibt es ja immer wieder die Kritik, dass die das nicht transparent machen, wie sie mit User-Daten umgehen, dass das eher eine Art Blackbox ist.
Facebook hat ja seine europäische Niederlassung in Irland. Es wird also die irische Datenschutzbehörde sein, die sich mit Facebook befasst. Die wird das aber morgen aufgrund einer sehr starken EU-weit geltenden Regel machen. Und wenn dann zum Beispiel ein deutscher Bürger morgen ein Problem hat mit Facebook, wird er sich nicht an die Iren wenden müssen, sondern an seinen deutschen Datenschutzbeauftragten. Der wird die Sache weiterverfolgen mit dem irischen Kollegen, der ja dann dieselben Regeln wie der deutsche Kollege anwendet und dem Bürger dann die Antwort vermitteln.
Die EU-Datenschutzverordnung muss noch vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union gebilligt werden. Sollten diese die Vorschläge annehmen, tritt die Verordnung 2 Jahre nach der Zustimmung in Kraft. Vivian Reding sprach sich in München auch dagegen aus, Piraterie mit Netzsperren bekämpfen zu wollen. Diese Netzsperren hätten auch für Europa gedroht, wenn in den USA SOPA, der Stop Online Piracy Act, vom Senat gebilligt worden wäre. Am 18. Januar hatten Internetunternehmen und Netzaktivisten zum Blackout Day aufgerufen. Websites sollten für Stunden nicht erreichbar sein, um zu demonstrieren, wie das Internet aussähe, würde man es blockieren. Wikipedia und mehr als weitere 115.000 Websites, auch in Deutschland, beteiligten sich am Blackout Day. Ich fragte Jimmy Wales, Mitbegründer von Wikipedia, ob es diese Proteste waren, die SOPA gestoppt haben.
Ja, im Moment sieht es so aus, dass sowohl SOPA als auch PIPA zurückgestellt worden sind. In diesem Jahr wird man sich jedenfalls nicht mehr damit beschäftigen. Das kann im nächsten Jahr schon ganz anders aussehen, aber für den Moment haben wir gewonnen.
But for today, we did win. I think we had over 10 million voters.
Über 10 Millionen Wähler haben sich an den Kongress gewandt, sodass die Politik gezwungen war, zuzuhören. Jetzt können wir endlich darüber reden, was für eine Regelung wir tatsächlich brauchen, um mit dem Problem der Piraterie fertig zu werden, das ja tatsächlich existiert. Aber wir müssen uns nicht mit so einem schlecht gemachten Gesetz zufrieden geben.
Wie haben Sie das wahrgenommen, dass Google und Facebook sich nicht wirklich aktiv beteiligt haben?
Ich war absolut glücklich. Google hatte sein Logo geschwärzt und zum Protest aufgerufen. Und was Facebook betrifft, auch von Mark Zuckerberg kam eine Botschaft. Manche meinten, Twitter hätte seinen Dienst einstellen sollen. Ich sehe das anders. Facebook und Twitter sind Kommunikationswerkzeuge, die gerade an so einem Protesttag von vielen Menschen genutzt worden sind, um ihre Freunde daran zu erinnern, sich an den Kongress zu wenden. Das war sehr wichtig. Während des arabischen Frühlings wäre auch niemand auf die Idee gekommen, zu fordern, Twitter stillzulegen. Es ist ein bedeutendes Werkzeug für die Menschen, um sich zu verständigen.
Kann man von einer neuen Qualität des Protestes sprechen, angesichts der Allianz aus großen Internetplayern, Usern und anderen Aktivisten?
In diesem Fall war es ein leichtes für uns, zusammenzuarbeiten. Dieser Gesetzesentwurf war einfach zu dumm. Aber ich glaube nicht, dass es eine neue Qualität der Zusammenarbeit war. Wir haben uns nicht abgestimmt. Ich habe mit kaum jemandem gesprochen und Sie haben auch kaum mit mir gesprochen. Aber tatsächlich ist es etwas, worüber wir nachdenken sollten, denn die Filmindustrie in Hollywood koordiniert ihre Aktivitäten. Vielleicht sollten wir das auch tun. Ich weiß es nicht genau.
Jimmy Wales, Mitbegründer der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Zur Diskussion stand nicht nur die Zukunft der Internetfreiheit. Die Frage war auch, welche Trends sich beschreiben lassen, wenn es ums Netz geht. Facebook-Vorstand Sheryl Sandberg etwa sprach davon, dass wir uns im Internet weg von der Anonymität hin zur authentischen Identität bewegen, dass wir statt auf die Weisheit der Massen zukünftig auf die Weisheit der Freunde setzen werden. Ich fragte Jochen Wegner, ehemals Chefredakteur von Focus Online und heute Berater digitaler Unternehmen, mit welchen Innovationen im Internet zu rechnen ist und welche Rolle Daten und Privatsphäre spielen werden.
Naja, die Frage der Privatsphäre, das ist natürlich wirklich der spannendste Trend. Das war, glaube ich, auch das Leitthema der Konferenz durch Reading und Co. Das Spannende daran ist, also Deutschland spielt da sicher eine Sonderrolle in der Betrachtung dieser Themen, ist da sehr, sehr heikel und schwierig und von der Gesetzeslage auch etwas komplizierter als wahrscheinlich in den USA. Und was wir unterschätzen, ist der positive Trade-off, den wir haben, wenn wir Privatsphäre aufgeben. Ich sage mal ein Beispiel, ich berate gerade ein Startup, das sehr spannende Daten über die finanziellen Verhältnisse von Unternehmen haben wird, einfach weil es sozusagen Teil des Softwarekonzepts ist. Und auf einer abstrakten Ebene, ohne jetzt konkret diese Unternehmen zu nennen, kann man mit diesen Daten sensationelle Dinge machen, die den Unternehmen extrem helfen. Das ist der nächste Schritt in dieser Privatsphäre, wo einfach plötzlich Finanzinformationen, Business Relationships eine Rolle spielen werden. Und das ist so das nächste große Ding, was ich sehe, was einfach kommt, nachdem sozusagen Privatmenschen angefangen haben, ihre Fotos mit ihren Freunden zu teilen und in Blogs zu stellen und so weiter. Und gesehen haben, was für einen großen Nutzen sie davon haben, wenn ich plötzlich, also die Urmutter ist ja die Amazon-Buchempfehlung, einfach aus der Masse der Daten etwas destilliert wird, ein Zauber entsteht, den es vorher nicht gab. Und dieser Zauber, der wird uns wahrscheinlich noch 100 Jahre beschäftigen, also werden immer mehr Dinge digitalisiert, Zusammenhänge, Ideen, die dazu führen, dass ich plötzlich als Einzelner oder als Unternehmen ganz neue Einsichten bekomme, die ich vorher nicht hatte.
Das heißt, man könnte sagen, den Erfolg einer zukünftigen Internetanwendung macht aus, wie intelligent man mit Daten umgehen kann, was man daraus extrahieren kann?
Ja, und wie smart wir mit diesen Daten umgehen. Also wie gut wir verstehen, was damit passiert. Auch sehr darauf achten, das ist auch spannend zu sehen, also zum Beispiel im Fall von Google, die ja gerade ihre Geschäftsbedingungen geändert haben und sagen, okay, ab sofort tracken wir dich, lieber User, über alle unsere Angebote und fusionieren das. In Klammern ehrlich gesagt, ich dachte die ganze Zeit, das wäre schon so. Also ich habe die AGB lange nicht angeguckt und dachte, die hätten das längst vollzogen. Und das Vorurteil auch, dass sie das getan hätten aufgrund der Recommendations, die man so bekommt. Aber das ist natürlich ein ganz natürlicher Schritt, den Google tun muss. Auch Google geht deutlich weg von der reinen Maschine, die Daten versteht, hin zu der Maschine, die Menschen versteht. Und dieser Preis, den wir da aushandeln, um Privatsphäre auszugeben, ist, glaube ich, ein hoher Preis, aber wir bekommen halt wahrscheinlich noch mehr dafür.
Wir sprachen über den freien Fluss von Daten. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Ankündigung von Twitter, das eigene Angebot fragmentieren zu wollen, also das wirklich zuschneiden zu wollen auf verschiedene Märkte, offenbar auch abhängig von den politischen Bedingungen vor Ort?
Ja, zuschneiden ist ein bisschen euphemistisch, die wollen halt auch nach China. Also sie haben es ja begründet mit, also in Deutschland sind ja positive Äußerungen zum Nationalsozialismus, womöglich unter Strafe, da wollen wir das ausblenden können. Das ist ehrenvoll und nur teilweise richtig, soweit ich die Gesetzeslage überblicke. Viel wichtiger ist natürlich so ein Emerging Markt, wo Twitter und wo viele andere keine Rolle spielen, in China zum Beispiel, dort präsent sein zu können. Und dann geht es ganz schnell darum, können wir auf Wunsch bestimmter Menschen bestimmte Informationen nicht publizieren. Ich halte es für einen falschen Weg übrigens. Also ich halte es für nachvollziehbar, aber sehr kritisch. Ich glaube, dass China uns langfristig eher entgegenkommt. Ich glaube, dass man das Netz und das, was im Kern des Netzes steht, nämlich die Freiheit von Informationen, die Freiheit, einen Link setzen zu können, dass das zum Kern des Erfolgs auch von Twitter gehört. Und es ist ein ganz, ganz dummer Schritt, sich da anzupassen. Ich glaube, der Nutzen ist halt erheblich geringer als der Schaden, den man sich damit zufügt.
Meint zumindest der ehemalige Chefredakteur von Focus Online und jetzige Unternehmer und Berater für digitale Medien Jochen Wegner. Es berichtete aus München von der DLD Vera Linz. Und damit übergebe ich Sie wieder ins laufende Programm. Bleiben Sie also auf Empfang.